Hallo und herzlich willkommen zum The Yellow Shoes Podcast, dem Unternehmer-Podcast zum Thema Digitalisierung. Mein Name ist Markus Heid und als The Yellow Shoes begleite ich Unternehmen auf ihrem Weg der Digitalisierung. In diesem Podcast bekommen Sie Impulse, wichtige Informationen und konkrete Handlungsempfehlungen, die Sie direkt in der Praxis umsetzen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Und dann gleich als allererste Frage, erzählen Sie mal ein bisschen, wie sind Sie zu dem Thema Digitalisierung gekommen und auch zu der Inka-Förderung? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Ja, generell bin ich ja seit gut 15, 16 Jahren Professor an der Hochschule und seit dieser Zeit immer in Kontakt mit Unternehmen und begleite diese bei ihren Herausforderungen. Das hat man auch im Bereich Entwicklungsberatung begonnen, aber auch im Bereich Softwareentwicklung, Standardisierung. Das heißt, mir ist immer daran gelegen gewesen, den Draht relativ eng an den Unternehmen zu haben. Und so habe ich eben mitbekommen, dass es diese Fragestellungen gibt. Und diese sind sehr verwandt mit anderen Themen, die ich, ja, ich sag mal, beherrsche. Das Moderieren, oft ist das Technische gar nicht das wichtige Element, dass man ein Experte im Bereich der Technik ist, sondern eher die soften Skills gefragt sind, empathisch heranzugehen, Menschen mitzunehmen, zu motivieren, Dinge zu erklären und so das Unternehmen zu begleiten und auch die Wege aufzuzeichnen, die man dann auch gehen kann.
Das ist sehr besonders, was Sie da gerade sagen. Vor allem, Sie sind schon seit 15, 16 Jahren in diesem Bereich. Glauben Sie, es hat sich durch die Technologie was verändert?
Sicherlich die Möglichkeiten, wie man es dann am Ende umsetzt. Eine Grundfragestellung ist immer irgendwie die gleiche, unabhängig des Tools. Deshalb ist mein USP ja auch, ich komme erstmal ohne Tool. Und gerade wenn man zum Beispiel so Geschäftsprozesse sich anschaut, muss man diese ja erstmal definieren, optimieren, die Stakeholder befragen, die involvieren, so einen Prozess validieren, bevor man ihn dann digitalisiert. Nur die Möglichkeiten jetzt dann der Digitalisierung sind natürlich in den letzten Jahren viel, viel einfacher geworden, aber die Hausaufgaben zuerst zu machen, bleibt genauso wichtig wie vorher.
Was würden Sie sagen, sind die sogenannten Hausaufgaben für Geschäftsinhaber und
Ja,
Unternehmer?
die Hausaufgaben sind sicherlich die Menschen mitnehmen, die Potenziale zu eruieren. Das heißt, Digitalisierung als Überschrift. Und wie breche ich das runter? Wie erkläre ich das jetzt auch meinen Mitarbeitenden? Und ich bin immer so ein bisschen daran gelegen oder mir ist daran gelegen, dass wir das runterbrechen in Potenziale, die wir heben können. Bauchweh, was wir haben. Schnittstellen zwischen Menschen, Tools und vielleicht Standorten, die wir verbessern können. Und unerfüllten Kundenbedürfnissen. Und Sie sehen schon, bei diesen Fragestellungen geht es erstmal nicht um Technik, Software, Tools, KI. Da geht es erstmal um Menschen, die gemeinsam überlegen, wo sind unsere Baustellen? Wo sollten wir unsere Potenziale heben? Wo haben wir Schnittstellenbrüche? Also Schnittstellenbrüche im Unternehmen sind ja auch sowas wie unerfüllte Kundenbedürfnisse. Das heißt, da ist der Kunde halt intern. Und das Ganze auch nach außen und das ehrlich zu befragen. Und da hilft natürlich oft die Objektivität des Menschen von außen, der da etwas ja emotionsloser an so eine Sache herangeht, sein Gesicht nicht verliert, keine Vorbehalte hat und das Ganze mal moderieren kann.
Also sagen Sie, wenn ich das so ein bisschen raushöre, dass auch die Fehlerkultur was ganz, ganz Wichtiges ist, wenn man digitalisieren möchte.
Ja, die Fehlerkultur hilft immer, ne? Also wer keine Fehler akzeptiert, der ja motiviert nicht zu Veränderungen in der ganzen Bandbreite. Das heißt, Dinge einzusetzen, Entwicklungen voranzutreiben, Innovationen umzusetzen, vielleicht sogar neue ja Businessmodelle, neue Produkte an den Start zu bekommen. Bedarf einer Fehlerkultur oder einfach einer Akzeptanz des Scheiterns und des daraus Lernens. Sonst kommen wir da nicht voran. Ja, man kennt die Innovationstrompete. Ja, also wie viele Wie hat der Harris 3M-Chef gesagt, man muss viele Frösche küssen, bis man den Prinzen trifft. Ja, also das heißt, sie müssen auch viele Versuche machen, Businessmodelle zu generieren, um dann ein erfolgreiches zu haben. Ich sage immer, meinen Söhnen, die Menschen, die in der Garage bleiben und nicht das Unternehmen aus der Garage gründen, von denen sprechen die wenigsten, aber davon gibt es zahlreiche. Umso mehr muss man eben auch eine Fehlerkultur zulassen.
Das finde ich total schön, was Sie da sagen. Und das fühle ich natürlich als New Work-Expertin genauso. Also würden Sie, wenn ich das jetzt sagen würde, mal schauen, was Ihr Gedankengang dazu ist. Für mich ist New Work nicht nur das dezentrale Arbeiten, sondern vor allem das Kreieren eines Umfeldes, in dem Mitarbeiter mehr Aufgaben übernehmen können, die in ihren Stärken liegen. Und der technische Aspekt ist, was Sie auch schon gesagt haben, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, halt ganz andere Prozesse digitalisieren zu können. Würden Sie
Ja.
dem so zustimmen, ja?
Weil das ist ja auch vielleicht so diese KI-ChatGPT-Diskussion, ne? Lass uns doch die Aufgaben, die uns keinen Spaß machen, von anderen übernehmen. Die sind nie so gut, wie wenn wir sie selbst machen. Aber vielleicht so Pareto-prinzipmäßig, 80% des Workloads ist dann mal erstellt. Und dann muss ich nochmal drüber schauen. Aber das sind dann eben diese Aufgaben, die auch mehr Spaß machen in der Entwicklung, in dem operativen Bereich, im Marketing und so weiter. Also, dass wir die Sachen, die uns keinen Spaß machen, einfach dann durch Tools erstellen lassen. Mit der eigenen Kontrolle über das gesamte Tun.
Genau, ich würde sogar noch hinzufügen, eine Transformation in Tools kann nur erfolgen, wenn natürlich die unternehmerische Klarheit intern und extern auch klar ist, sozusagen. Also wenn da keine Ambivalenz ist. Und wie sieht das dann mit der Inka-Förderung konkret aus? Das wird vielleicht auch mal konkret, aber wie würde der Prozess ablaufen? Und was ist die Inka-Förderung?
Ja, sie ist eigentlich ein Geschenk für jeden Unternehmer. Das heißt, wenn wir, also erstmal muss man natürlich inhaltlich klar sein, hilft einem dieser oder jener Berater, jetzt zum Beispiel in meiner Person, hilft die Zusammenarbeit oder scheint die Zusammenarbeit mit Markus Heidt mich voranzubringen. Wenn man das eruiert hat und sagt, wir sind jetzt kurz davor, zu sagen, lassen Sie uns zusammenarbeiten, dann kann ein KMU, also ein Unternehmen, was weniger als 250 Mitarbeiter hat, aber mehr als einen oder mindestens einen und was mindestens 2 Jahre alt ist, einen Inka-Check beantragen. Also das geht innerhalb einer Woche, wenn der Unternehmer, die Unternehmerin Zeit hat für 2 Meetings, 1,5 Stunden. Und dann bekommt es einen Scheck, das Unternehmen, ähnlich wie bei einer Tombola, der Sportverein dem Förderverein übergibt, so einen Scheck. Und mit dem darf dann das Unternehmen einen Inka-Coach beauftragen und bekommt ein Beratungsbudget gefördert von 14.400 € und zwar zu 80%. Das Unternehmen muss zwar wie bei allen Digitalisierungsförderungen in Vorleistung gehen. Es muss auf diesen Betrag sicherlich ein halbes bis dreiviertel Jahr, ein bisschen konservativ gedacht, verzichten, bekommt aber bis auf 2.880 € alles wieder. Das heißt also, wenn es passt, dann gibt es eigentlich keine, ja, Alternative mehr zu sagen, hey, lass uns das tun, weil das Risiko minimiert sich. Wir reden am Ende des Tages noch über die Kostenvolumen eines Laptops. Dafür bekomme ich aber dann ein Beratungs- und eine Begleitung einer Kompetenz über einen sehr, sehr langen Zeitraum.
Ja, das ist wirklich ein eine fantastische Förderung. Und für mich ist immer als allererstes, wenn man eine Förderung vor Augen hat, erstmal, oh je, erstmal viel Papierkram, viel, viel, was man angeben muss. Wie sieht da der Prozess für das Unternehmen aus? Vielleicht können Sie das ja auch mal anhand eines Use Cases erklären.
Ich biete Ihnen ein Rundum-Wohlfühlpaket an. Das heißt, mit dem ersten Moment, wo das Unternehmen sagt, es hat Interesse, formuliere ich ihm sogar das Anschreibe-Mail, den Erstkontakt an die Erstberatungsstelle, suche die Telefonnummer raus, wenn nötig, und dann schreibt oder telefoniert der Unternehmer, die Unternehmerin mit der sogenannten Erstberatungsstelle. Das Inka-Programm hat in Deutschland verteilte Erstberatungsstellen, mit denen muss man in Kontakt treten. In dem Erstgespräch wird mal abgecheckt, bist du 2 Jahre, hast du mindestens einen Mitarbeitenden, bist du kleiner als 250 Mitarbeitende und möchtest du überhaupt in die Digitalisierung einsteigen und möchtest du deine Mitarbeitenden mitnehmen? Also dieses Inka-Programm, Initiative Neue Qualität der Arbeit, hat den Mitarbeitenden im Fokus oder die Mitarbeitende. So, wenn das dann abgecheckt ist, bekommt das Unternehmen ein paar Formulare und muss sich in einem sogenannten Zeus-Portal anmelden. Da unterstütze ich schon. Ich fülle die Formulare mit aus. Der Unternehmer, die Unternehmerin muss eigentlich nur an 2 Meetings teilnehmen von Größenordnung einer Stunde mit der Erstberatungsstelle, ein Telefonat und ein Webcall und muss einige Dokumente unterschreiben und in das Zeus-Portal mit mir gehen. Aber ich unterstütze da. Auch am Ende, dann müssen ja die Berichte eingereicht werden, die Unterlagen und so weiter. Auch das übernehme ich dann mit oder begleite. Ich bin da und begleite. Und es dauert zwar, ja, also auch wenn das Projekt zu Ende ist, 2 bis 3 Monate, bis man die 80% bekommt, aber man bekommt sie, so bisher meine Erfahrung, hundertprozentig. Also das heißt, wir brauchen nur Zeit, wir brauchen keine Angst haben, dass die Förderung nicht kommt. Und das Programm läuft jetzt auch weiter. Also so bei dieser Regierungsumbildung im Moment der aktuellen Situation kommen diese Fragen oft. Wir Inka-Coaches sind gerade frisch neu zertifiziert worden für das nächste Jahr und das Budget ist auch noch da.
Das ist gut zu hören. Sehr gut. Und was? Das klingt ja alles so gut, um wahr zu sein. Warum denken Sie, dass nicht mehr Mittelständler dieses Angebot annehmen? Was sind da so die Gründe, die Ihnen oft genannt werden?
Dass der Coach die Unternehmen erstmal alleine lässt und sagt, beantrage mal diesen Check und wenn du ihn hast, komm wieder. Und das geht im Tagesgeschäft unter. Also das heißt, ich muss so ein bisschen die Unternehmen dann, ich frage immer die Unternehmen, möchtet ihr es wirklich tun? Darf ich nerven, bis wir es haben? Oder soll ich euch in Ruhe lassen? Und dann sind Geschäftsführende oft froh, ja, Herr Heidt, nerven Sie, sonst kriegen wir es nicht auf die Kette. So, das heißt, es sind auch wahrscheinlich 3 SMS, Textnachrichten, 2 Anrufe, 3 Mails vonnöten, bis wir eine Geschäftsführung soweit haben, dass sie angerufen hat, dass sie gemailt hat, dass sie das Dokument unterschrieben hat und dass wir endlich einen Termin haben für die Erstberatungsstelle. Ich glaube, da scheitern schon mal 50% der Geschichten. Das zweite ist, dass die Inka-Coaches vor allen Dingen diesen Prozess beschreiben, das Inka-Programm und das läuft so ab und das ist jenes und daran müssen wir uns halten. Die Motivation eines Unternehmers muss es aber sein, ich möchte mit diesem Menschen, Markus Heidt, zusammenarbeiten. Der bringt mich voran und wenn ich das gecheckt habe oder das will, dann komme ich erst, okay, möchtest du mich so bezahlen oder sollen wir schauen, dass wir 80% der Kosten zurückbekommen? Und dann sagt der Unternehmer, why not? Lass uns das probieren. Aber ich will vor allen Dingen von dir beraten werden. Ja, also ich glaube, der Ansatz ist oft der falsche. Ne? Also ich glaube, Förderung, nur um des Förderungswillen und des Geldverdienens macht keinen Sinn. Das heißt, es müssen Dinge, die ich sowieso tue, in Förderprogramme passen. Und dann hole ich mir eine Förderung. So sind sie auch ausgerichtet. Das Unternehmen muss ja auch das Geld haben, ein halbes, dreiviertel Jahr. Wir reden hier nicht über eine, ich kriege Geld und dann tue ich etwas, sondern ich tue etwas sowieso und kriege das dann nachher noch irgendwie gefördert.
Wie lange dauert denn, Sie haben das jetzt schon mehrfach angeschnitten, eine Inka oder eine Förderung bei Ihnen? Sie haben jetzt von den Monaten her, vom Zeitaufwand.
Maximal 7 Monate hat man Zeit. Generell sieht das Inka-Programm so Phasen ein von 4 Wochen. Also wo man sich irgendwie in einem Kickoff überlegt, welches Thema gehen wir an? Und dann sollte man in einem Team von auch Mitarbeitenden 4 Wochen dieses Thema beackern, die Mitarbeitenden auch dazu motivieren, das zu tun mit dem Coach und quasi moderiert. Dann stellt man diese 4 Wochen wieder vor und dann sagt man, wir bleiben bei dem Thema, wir ändern ein wenig oder wir switchen das Thema. und geht wieder in den nächsten Zyklus. Und diesen macht man dreimal. Von daher sind das so etwa 3, 4 Wochen, die dieser Zyklus bedarf, mit davor und danach, sagen wir mal 5 Monate, nicht Wochen, 5 Monate. Und deshalb kommt dieses zustande, von dem Start bis zum Ende hat das Unternehmen 7 Monate Zeit.
Also jetzt nochmal direkt auf einen Use Case. Ich bin zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen. Ich möchte meinen Sales-Bereich besser digitalisieren und ich möchte ein CRM einführen. Ich bin Mittelständler, das habe ich noch nicht so gemacht. Und bei einer CRM-Einführung bedarf es ja auch andere Schnittstellen sozusagen. Da bin ich überfordert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen kommen mit dem Problem, okay, wie suche ich das richtige CRM erstmal für mich aus? Worauf muss ich achten? Wie schließe ich da vielleicht auch die Softwareverträge etc. pp. Und dann natürlich auch, was ja ganz oft bei Software vergessen wird, dass ich die Mitarbeiter mit ins Boot hole. Also, dass ich nicht einfach sage, so Leute, jetzt ist hier eine neue Software und guckt ihr euch mal am Nachmittag an und arbeitet dann mit der, sondern dass ich auch effektiv und gemeinsam mit den Mitarbeitern überlege, wie kann ich die Software richtig einstellen für mich. Und dann gleichzeitig, natürlich ist das da jetzt sozusagen nur eine Softwareumstellung, aber was bedeutet das dann auch langfristig für meinen Unternehmensprozess? Worauf muss ich achten? Was sind dann die KPIs, die für mich wichtig sind? Ja, dabei begleiten Sie.
Genau. Und dann sind Sie jetzt die typische Unternehmerin, die genau weiß, was sie will, die ungeduldig sagt, lass uns das kaufen, das ERP-System, lass es uns einführen, ich will das da Ende Januar haben. Ja,
Ja.
da würde ich sagen, da ist es in meiner Coaching-Verantwortung, zu sagen, geh mal mit mir einen Schritt zurück. Lass uns mal wenigstens 1 Stunde, 1 halbe gemeinsam auf dein Unternehmen schauen. Ich muss es ja auch kennenlernen, ne? Also wer sind die Mitarbeitenden? Was sind deine Produkte? Was ist deine aktuelle Situation? Und lass uns mal überlegen, welche Potenziale, Bauchweh, Verbesserungen, Schnittstellenverbesserungen, Kundenbedürfnisse, Herausforderungen siehst du in deinem Unternehmen? Und dann bilden wir mal Säulen und Kategorien. Und wenn wir das visualisiert haben, frage ich, Frau Krummel, ist jetzt das ERP-System das immer noch wichtigste, höchstpriore Thema? Und wenn Sie sagen, ja, ist es immer noch, alles gut, dann haben wir aber die anderen Themen auch schon mal visualisiert, die wir danach angehen können. Wenn es nicht so ist, dann war es gut, dass wir drauf geschaut haben. Weil es gibt scheinbar ein anderes, viel wichtigeres Thema mit einem größeren Hebel, mit einem größeren Return on Invest, mit einer größeren, was weiß ich, Erfolgserwartung. Jetzt würden wir sagen, okay, doch Thema ERP, Prozesse, Geschäftsprozesse. Wir würden schauen, was gibt es schon und wer sind die Menschen, die jetzt an diesen, ich sag mal, ERP dranhängen, an diesem Prozess. Also, wo sind die Einkäufer, die Verkäufer, die Kundenbetreuer, die Fertigung, die Lagerung, was weiß ich? Also, wer sind jetzt Stakeholder? Und die würde ich gern mal interviewen. Herr Müller, Herr Meier, Frau Schmitz, Frau Müller. Wir wollen, ich bin Markus Heidt, bin jetzt hier drin. Ich möchte gerne mal wissen, wo ist Ihr Potenzial Need, wenn wir jetzt sagen, dieser ganze Umfeld ERP, und ich erkläre es dann auch nochmal, was bedeutet das denn? Welche Prozesse sind da involviert? Was müssen wir da beachten, wenn wir da was einführen? Ja, also der Kunde hat immer irgendwie immer noch einen Fax oder weiß ich nicht, irgendwie Sachen, die dann nicht funktionieren. Und diese Anforderungen sammeln wir mal und bringen jetzt mal in Deckungsgleichheit mit den Vorstellungen des Managements. Hat der oder die überhaupt an alles gedacht? Hat er oder sie ein Tool, was wir gar nicht anwenden können und so weiter? Und so würden wir dann eben auch die Prozesse definieren, vielleicht Ausschau halten nach Anbietern dieser Tools, die auch mal vorstellig werden lassen. Ich begleite dann auch in der Entscheidungsauswahl. Ich habe ja kein Tool, aber ich helfe beim, vielleicht bringen wir auch andere Geschäftsführende an den Start, die genau die Erfahrung mit dem Tool vor 2 Jahren gemacht haben und es kommt zu so einem Austausch. Ja, und dann hilft man aber auch den Mitarbeitenden in der Qualifizierung in dem neuen digitalen Tool Prozess und so weiter. So würde das im Prinzip laufen.
Das gefällt mir total cool. Vor allem, weil Sie sehr wichtige Prozesse auch nennen. Meistens kommen, also aus meiner Erfahrung ist es so, die meisten kommen mit einem Problem, aber dann ist es gar nicht das eigentliche Problem, sondern nur ein Symptom. Und die Wurzel liegt dann ganz woanders. Und ich finde es ganz wichtig, dass man eben mit externen Beratern arbeitet, weil man sonst manchmal gar nicht die Perspektive findet, wo denn das eigentliche Problem liegt. Und man dann im Zweifel etwas skaliert, was schon sozusagen gar nicht dem Grundprozess oder dem grundunternehmerischen Gedanken entspricht. Und das
Ist es auch wichtig, dass der Berater auch ohne Tool kommt. Wenn der
ja.
Berater schon einen Hammer hat, den er auf jeden Fall anwenden will, dann sucht er nur nach Nägeln und
Ja.
nicht nach Schrauben, oder wenn er Schrauben findet, haut er sie in die Wand, anstatt sie reinzuschrauben. Das heißt, erstmal sich frei machen. Deshalb auch die Sache, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Ist es das ERP-System oder brauchst du ein CRM-System oder brauchst du ein Dokumentenmanagement-System oder brauchen wir erstmal nur klare Prozesse und wir haben schon das Tool, ne, weil irgendeine Mitarbeitende schon irgendwas da so heimlich ausprobiert hat und irgendwie schon HubSpot benutzt, ohne dass der Geschäftsführer es mitbekommen kann. Auch sein, ne? Also erstmal toolfrei an die Sache rangehen.
Finde ich auch ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben, weil Digitalisierung ist wie eine Art Werkzeugkasten und die Tools sind die verschiedenen Werkzeuge, aber nicht jedes Tool passt zu jeder Firma und auch diese Tools sind ja auch in ihren Lizenzmodellen auch anpassbar an die Prozesse. Das bedeutet aber, dass man zumindest in der Transformation so weit sein sollte, dass man das halt auch an einen Developer erklären kann, was man denn an einem Tagesende wirklich abbilden möchte. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wenn wir mal aus die Sicht kommen zu den Unternehmen, mit denen Sie gerne arbeiten würden, was wäre da Ihr Profil? Was sind so die Unternehmen, wo Sie sagen, ja, das macht am meisten Spaß für mich oder da habe ich am meisten Erfahrung?
Erfahrung habe ich die ganze Bandbreite von 2 Mitarbeitenden bis auch 1.000 Mitarbeitenden. Die werden dann halt nicht mehr gefördert. Das Betätigungsfeld des Unternehmens ist mir auch egal. Also sagen wir mal, die ganze Bandbreite von Physiopraxis über Arztpraxis, über produktives Unternehmen, über Sensorhersteller, über Anwaltskanzlei, wie auch immer, Softwareunternehmen. Auch relativ offen. Wichtig wäre so ein bisschen diese Einstellung des Unternehmers, dass er offen ist und es wichtig erachtet, einen externen, kompetenten Menschen ins Sparring zu gehen mit diesem Menschen, ja, und dass es ihm wichtig ist, ja, und dass er eben diese Förderung nicht nur als Geldeinnahme sieht, sondern um quasi die Subventionierung einer notwendigen Beratung. Also die Motivation muss sein, das passt mit dem NA. Ich habe mir jetzt auch ein paar Videos angeschaut und einen Podcast. Das würde mich weiterbringen, wenn ich mit dem ins Sparring gehe und der quasi auch meine Mitarbeitenden mitnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass der sie motiviert bekommt, dass er sie mitnimmt. Auch Mitarbeiter, die mich nerven. Also das darf der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin ja gar nicht sagen, ne? Aber es gibt immer auch Mitarbeitende, die nerven einen total und dann will man auch nicht mit den ewig Querdenkern da rum sich schlagen und man weiß genau, eigentlich müsste ich ihn rauswerfen oder wie auch immer, aber ich brauche ihn dann doch und dass sich dann der Erhalt um diese Mitarbeitenden ein bisschen mehr kümmert, ja, und die dann auf den Weg bringt, so. Also, die Motivation muss ganz klar sein, ich brauche dich, Markus Heidt, und dafür kriege ich eine Förderung und nicht, ich brauche diese Förderung und deshalb brauche ich dich, Markus Heidt.
Finde ich gut, finde ich sehr gut. Auch nochmal zu den Mitarbeitern, die vielleicht den Chef immer ein bisschen nerven. Ja, das sind, ich kenne also aus der Perspektive als Unternehmer ist es natürlich immer erstmal, man fühlt sich erstmal ertappt. Aber aus der Sicht eines externen Beraters sind das doch eigentlich die Mitarbeiter, die eventuell auch die besten Ideen haben könnten. Also um die es sich teilweise auch vielleicht lohnt, vielleicht auf einer anderen. Wie, was sagt da Ihre Erfahrung?
Es gibt solche und solche. Es gibt sicherlich die schwierig Kritischen, die im Sinne des Unternehmens voranschreiten und wahrscheinlich vielleicht auch dem Unternehmer einen Schritt voraus sind und fordern und tun und ihn auch entlarven, dass er manchmal dann keine Ahnung mehr hat. Ja, also diese Gefahr, auch der Mitarbeiter ist schlauer als ich und das entgleitet mir etwas. Es gibt aber auch die, die mich ja auch nerven würden als Unternehmer, ne? Die gegen alles sind, die nur Angst haben, die keine Veränderung wollen, die an das ewig Gestrige glauben, die sagen, die Jungen sind alle blöd und die sind faul und so weiter. Und solche Menschen, aber das ist ja eine Herausforderung. Ich mag gerne auch Workshops. Das kenne ich aus der Software Architektur-Workshops, aus Software-Architektur-Workshops. Ich finde es immer herausfordernd, wenn Menschen bei mir im Workshop sind, die nicht da sein wollen, die nicht miteinander reden wollen und die voller Angst sind, in dem Workshop nur verlieren zu können. Und
Ja.
daraus einen produktiven Workshop zu generieren, da gehört viel Erfahrung, viel Empathie dazu, viel Motivation und eine gute Vorbereitung. Und das Hinterfragen, was ist denn jetzt eigentlich deine Motivation, gegen irgendetwas zu sein? Also es gibt immer eine Motivation, warum jemand gegen ist. Also hat er Angst, will er keine Veränderung, versteht er was nicht, verliert er sein, hat er Angst um seinen Arbeitsplatz und so weiter. Wenn jemand gegen einen Prozess im Unternehmen vehement argumentiert dagegen ist, dann hat das einen Grund. Und wenn man diesen Grund nicht findet und ihn eliminiert oder entschärft oder wie auch immer oder ins Positive kehrt, dann kommt man nicht voran. Dann nützt keine Macht, kein ich entlasse dich, hier kommt das Tool, du musst aber und von der Seite, sondern wir müssen diesen Grund wissen. Also warum springt das Kind nicht ins Wasser? Was hat es denn von der Angst? Und wie finden wir die Brücken, dass ein Kind ins Wasser springt, um schwimmen zu lernen und so weiter? Und so sind das bei den Menschen auch. Das heißt, wir müssen immer schauen, warum sträubt sich jemand? Und da käme ich als Unternehmer immer gut ohne diese zurecht. Ne? Also es ist dann eher etwas, dass die irgendetwas können, was ich unbedingt brauche oder ein Know-how haben. Und deshalb kann ich die nicht so einfach entlassen, weil ich finde auch keinen mehr. Aber Nerven tun die von vorne bis hinten. Aber die haben einen Grund dafür. Und wenn man den knackt, dann hat man natürlich auch, also wenn jemand vehement gegen etwas sein kann, dann kann auch jemand vehement für etwas sein. Und wenn man
Ja.
das macht, dann ist das natürlich ein Verstärker ohne Ende in so einer Entwicklung.
Das ist sehr faszinierend, was Sie da sagen. Gibt es da sozusagen, haben Sie da so drei Tipps, die Sie für sich dann immer anwenden, wenn Sie so jemandem gegenüberstehen?
Als erstes mache ich, bevor wir in einen Workshop gehen, Einzelinterviews. Face to face, per Telefon oder per Webcall. Das heißt, dass sich jemand überhaupt mal eine Chance hat, nicht in einer Öffentlichkeit zu stehen und seine Bedenken zu äußern. Oder, und dann eben offene Fragen hinterherstellen, ne? Also, warum ist das? Was sehen Sie denn? Was sehen Sie denn für Chancen? Warum haben Sie denn so schlechte Erfahrungen mit Beratern? Oder was ist denn letztes Jahr dann passiert mit dem Projekt, dass das gescheitert ist? Also, das ist mal die Grundvoraussetzung, eine Wellenlänge aufzubauen, einen Kanal zu finden und eine Plattform, eine ich sage immer so ein bisschen so eine Beichtstuhl-Szenario, ne? Also ich bin jetzt derjenige, der einfach mal hören will, was ist das Problem. Ich biete dann auch an, dass ich die Statements der Mitarbeitenden anonymisiere. Also erst frage ich, wenn ich die Argumente, die du hast, unter deinem Namen platziere auf einem Moodle-Board, ist das okay für dich? Wenn die sagen, ja, ist das okay, sage ich, oder gibt es jetzt Karten, die hättest du gerne unter Markus Heidt geschoben? Und ich habe so viele Interviews, ich weiß gar nicht mehr, wo nachher die Karte kommt. Aber das Thema ist uns wichtig und wer es dann platziert, ist auch egal. Wenn du aber nicht willst, dass sie mit deinem Namen verbunden ist, ich will mehr Gehalt, die Führungsebene ist inkompetent, weiß ich nicht was, dann schiebst es zu mir. Es ist trotzdem für das Unternehmen wichtig, dass wir es wissen. Also solche vertrauensbildenden Maßnahmen. Und dann einfach, glaube ich, auch eine gewisse Erfahrung, jemanden zu fragen. Also ich als Experte sage Ihnen, dass das nicht geht. Das sind ja so Schlag mich tot, Argumente in Workshops, in Ideenfindung. Das geht ja eh nicht, das haben wir noch nie gekonnt. Und das dann hinterfragen. Woran lag es denn, dass es nicht geht? Wann habt ihr es denn probiert? Was ist denn deine Herangehensweise, warum du, oder was ist denn deine Expertise und dein Blickwinkel, warum du sagst, sowas geht nie? Ne? Und finden wir vielleicht eben da eine Lösung. Ich glaube, da gehört eben sehr viel Erfahrung, sehr viel Empathie, aber auch das Bedürfnis, nicht irgendetwas drüber zu bügeln, auch eine gewisse Geduld, das herauszumoderieren.
Ja, das gefällt mir gut. Ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen. Also der Anfangsprozess von Ing oder von Ihrer Zusammenarbeit erst ist erstmal, dass es passen muss, dass man auf Augenhöhe ist mit dem Geschäftsführer, dass das auch gewollt sein sollte, da die Förder oder die das Training, weil sonst dass das dann gefördert werden kann, ist sozusagen ein Plus. Dann helfen Sie bei dem Antragen der Förderung. Auch da darf der Unternehmer sich ein bisschen entspannen und rausnehmen und sollte nur die Informationen liefern, die dann auch letztendlich für die Förderung wichtig sind. Dann passiert sozusagen das Training innerhalb von 3 bis 5 Monaten in der Regel, je nach Unternehmen, richtig? Und wie läuft das dann ab, wenn Sie dann abgeschlossen oder wenn das Training, das Mentoring abgeschlossen ist? Wie ist dann der After-Sales-Prozess?
Also der After-Sales-Prozess ist, dass wir quasi Berichte einreichen müssen und so weiter. Also sagen wir mal in dem Portal dann den eigentlichen Antrag stellen und dann abschicken und dann warten wir auf Geld oder Nachforderungen. Ne? Also irgendwelche Dokumente stimmen nicht und so weiter. Und was wir als Beziehung, Berater, Unternehmen dann tun, haben wir vorher schon eruiert. Also gibt es Programme, die ich eruieren soll? Sollen wir weitermachen in einem ganz bestimmten Thema? Sollen wir eine weitere Förderung suchen? Es gibt weitere Beratungsförderungen. Unternehmen werden zugeschüttet mit Beratungsförderungen. Sie sind zwar nicht immer 80% gefördert, aber 50% Förderung finden wir auf jeden Fall, auch deutschlandweit, sodass wir einfach diesen Prozess weiterführen können.
Das ist aber auch ganz wichtig, was Sie gerade sagen. Das bedeutet also, dass man nicht irgendwie alleine was anfängt und dann guckt, ah, okay, der Berater ist raus, ist außer Haus und ist dann sozusagen weg, sondern dass man dann noch gucken kann, wie führt man in Zukunft diese Projekte weiter? Weil oft ist es ja wirklich, man findet eine Wurzel, aber um wirklich langfristig am Markt etabliert zu bleiben und auch richtig zu digitalisieren, ist es ja ein Push and Pull. Also, dass man halt nicht aufhört, immer weitermacht. Wir sind in einer sehr agilen Zeit. Es kommen immer wieder neue Sachen auch hinzu. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass dann eben auch danach noch die Möglichkeiten bestehen. Eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, ist das Training in-house oder kann das auch virtuell remote stattfinden?
Es ist Hybrid. Seit Corona ist Beratung ja Hybrid. Das heißt, wir offiziell werden auch Beratungstage abgerechnet. Ne? Also 12 Tage à 1200 Euro sind 14.400 Euro. Ich würde es gerne feingranularer auflisten. Das heißt, wir rechnen halbstundenweise ab. Ne? Also das Unternehmen sieht immer, wie viel Budget hat es noch. Und ich sage immer, wir müssen keine ganztägigen Workshops mehr machen, wenn wir sie halbieren können und online. Früher saßen Menschen vormittags im Workshop und haben sich gelangweilt, weil sie nachmittags gefragt waren oder umgekehrt und sie reisten von Gott weiß wo an und übernachteten auch noch. Heutzutage, glaube ich, brauchen wir Vor-Ort-Termine nur noch, wenn viel Psychologie im Workshop ist. Oder in der Fragestellung, ich Leuten in die Augen schauen muss, ich Leute habe, die die Kameras nicht einschalten wollen und so weiter. Oder aber, dass ich in einen Prozess eintauchen muss, in einen fertigen Prozess, wo ich durch die Halle laufen muss, wo der Gabelstaplerfahrer mir über die Füße fahren muss, damit ich verstehe, was ist hier genau das Problem. Also das sind so für mich diese Komponenten, warum man dann, aber dann auch gut vorbereitet. Das heißt, dann haben wir eine Agenda. Wenn ich dann reise, wenn wir es teuer machen, dann sollten wir auch ganz klar sagen, was ist hier heute das Ziel? Morgens das Gespräch mit dem Geschäftsführer, dann kommt der Workshop, dann kommt die Prozessbegehung, dann kommt die Nachbereitung und, und. Also, dass wir es sehr, sehr gut vorbereiten. Aber Antwort hybrid, so wie der Kunde es möchte.
Das ist wirklich sehr angenehm, weil genau so funktioniert auch Digitalisierung. Immer wieder das Hinterfragen und das gemeinsame verschiedene Perspektiven einnehmen, das macht dann langfristig stark. Das erlebe ich auch in meiner Arbeit im Marketing. Gut, ich hatte jetzt noch eine Frage aufgeschrieben zu dem Schuh, und auch noch so ein bisschen zu den Marketing-Sachen. Sie haben sich ja als Storytelling den gelben Schuh ausgesucht. Vielleicht geht es da auch ganz kurz, was sie dazu bewogen hat, was sie damit aussagen möchten.
Genau, also der gelbe Schuh ist eben einfach entstanden mit dem Wechsel zur Hochschule aus der Industrie. Ich bin so alt, dass es damals in der Industrie noch Lackschuhe und Krawatten Pflicht waren. Und ich habe gesagt, ich will weder Krawatte noch Lackschuhe, sondern Sneakers. Habe dann wahrgenommen, dass Farben von Schuhen wahrgenommen werden. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit dem Thema Safety beschäftigt. Da ist Gelb die Sicherheitsfrage. Und habe dann wahrgenommen, auf einem Kongress oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, dass Menschen gesagt haben, da ist der Typ mit den gelben Schuhen, frag den. Das heißt, dass man aus Marketing-Sicht ja auch sagt, der erste Blick geht gar nicht in die Augen, sondern auf die Füße. Ich habe wahrgenommen, dass gerade in so einem technischen Umfeld ein gelber Schuh sehr auffällig ist. Vielleicht mehr als in einem Marketingumfeld, wie auch immer. Und das habe ich mir einfach zu eigen gemacht, sodass das Branding ist. Und die Idee ist dahinter, wenn der gelbe Schuh durchs Unternehmen läuft, dann bist du auf dem richtigen Weg der Digitalisierung.
Ja, auch das Storytelling mit dem Schritt für Schritt, das haben wir jetzt gerade besprochen. Das ist ja nicht nur Lipstick-Marketing, sondern das ist ja auch tatsächlich so. Und das darf man auch unbedingt so sagen. Und zu den anderen Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Sie haben das vorhin gerade schon kurz angesprochen, mit den Podcasts und Videoinformationen. Darauf würde ich gerne noch verweisen. Warum haben Sie das gemacht und warum stellen Sie das online zur Verfügung?
Ja, um einfach auch Möglichkeiten des Unternehmers oder der Unternehmerin zu haben, Dinge zu nehmen von jemandem, der es so ausdrückt, wie ich es mir wünsche und ich es verteilen kann, weil der Prophet im eigenen Lande, dem glaubt man nicht. Ne? Also wieso weißt du das denn? Du warst ja gestern genauso dumm wie ich. Warum willst du jetzt heute was wissen und dann einfach zu sagen, hör dir mal doch an, was der Heid gesagt hat. Der Podcast hat die Idee, ich habe lange überlegt, ob es ein Solo-Format ist oder ein Interview. Ich habe mich gegen ein Interview-Format gesträubt, weil in einem langen Interview-Format, für den der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin gar keine Zeit hat, erzählt einer, wie schlecht er vorher war und wie toll er jetzt ist und keiner weiß genau, was mache ich denn jetzt, damit ich genauso toll werde. Und ich habe auch keine Zeit. Und die Idee des Podcasts ist, dass ich morgens, mittwochs morgens um 2 Uhr oder wann auch immer der Unternehmer, die Unternehmerin zur Arbeit fährt, ins Auto mit einsteige, 10 Minuten lang. Also die gelben Schuhe steigen morgens mit ins Auto und briefen mich auf das anstehende Meeting mit dem Kunden, mit dem Mitarbeiter, mit dem Zulieferer, mit der Produktionsherausforderung, wie auch immer. Ich suche mir den Podcast aus, der mich vorbereitet. 10 Minuten steige ich mit ins Auto, steige dann wieder aus und der Unternehmer, die Unternehmerin ist vorbereitet. Das war so die Idee des Podcasts. Ja. Und im
Finde ich
YouTube-Format,
großartig.
bitte?
Schön, dass Sie das nochmal so erklärt haben und für unsere Zuschauer. Ich werde das auch nochmal in unsere Infobox machen, damit Sie die Podcasts finden. Finde ich großartig, weil als Salesperson, hab ich immer herausgefunden, es kommt nicht darauf an, was man fragt, sondern vor allem, wie man es fragt und warum man es fragt. Und wenn man dann halt sich vorher schon vorbereitet hat mit jemandem, der halt wirklich in der Expertise spricht, das kommt immer gut. Also dann kann man auch wirklich die richtigen Fragen stellen. Finde ich eine ganz großartige, also gut zugesprochen zur Zielgruppe. Danke.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit. Mehr über mich und meine Themen erfahren Sie auf meiner Website www.markusheid.com. Wenn Sie das Thema in Ihrem Unternehmen angehen möchten, dann kommen Sie auf mich zu und wir eruieren in einem unverbindlichen Beratungsgespräch eine mögliche Umsetzung. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.